Liebe Geschwisterte, wir haben jetzt Abendmahl gefeiert und damit haben wir an Christus gedacht. Der, der das Blut für uns vergossen hat, uns erlöst hat durch seinen Tod. Die Predigt heute geht über das Gegenteil, könnte man fast sagen, über einen Antipod, über einen Antichrist. Der, der gegen Christus ist oder an Stelle vom Christus kommt. Wir sind im Daniel im Kapitel 11, im letzten Drittel, Verse 36 bis 45. Und ich denke, diese Stelle, die redet über einen Antichrist. Ich lese die Verse. Daniel 11, ab Vers 36. Und der König wird tun, was ihm beliebt, wird sich erheben und groß tun gegen jeglichen Gott. Und er wird gegen den Gott der Götter unerhörte Worte ausstoßen. Und es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Er wird sich auch nicht um die Götter seiner Väter kümmern, noch um den Lieblingsgott der Frauen, überhaupt um gar keinen Gott, sondern gegen alle wird er groß tun. Stattdessen wird er den Gott der Festungen verehren. Diesen Gott, den seine Väter nicht kannten, wird er verehren mit Gold und Silber, mit Edelsteinen und Kleinodien. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer diesen anerkennt, dem wird er große Ehre erweisen, und er wird ihnen Gewalt geben über viele und zur Belohnung Ländereien unter sie verteilen. Zur Zeit des Endes aber wird der König des Südens mit ihm zusammenstoßen. Da wird dann der König des Nordens mit Wagen, Reitern und vielen Schiffen auf ihn losstürmen und in die Länder eindringen und sie überschwemmen und überfluten. Er wird auch in das herrliche Land kommen und viele werden unterliegen. Diese aber werden seiner Hand entfliehen, Edom, Moab und die Vornehmsten der Ammoniter. Er wird auch seine Hand nach dem Land, nach den Ländern ausstrecken, und das Land Ägypten wird nicht entfliehen, sondern er wird sich der Gold- und Silberschätze und aller Kostbarkeiten Ägyptens bemächtigen. Auch werden Lubier und Kuschiten zu seinem Gefolge gehören. Aber Gerüchte aus Osten und Norden werden ihn erschrecken. Daher wird er in großer Wut aufbrechen, um viele zu verderben und zu vertilgen. Er wird sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg des Heiligtums aufschlagen. Da wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Auf den ersten Blick, Berndeutsch. Auf den ersten Blick eine kleine besondere Geschichte. Schwieriger Text, nicht ganz einfach. Aber wenn wir das Kapitel Daniel 11 anschauen, sind die ersten 20 Vers Prophetie, die sich bis ins Detail erfüllt hat. Der König des Nordens hat gegen den König des Südens gekämpft. Wir haben das gesehen, Zeleuziden gegen Ptolemäer. Und das hat sich wortwörtlich erfüllt, so genau, dass die meisten sagen, kann gar nicht sein, dass man so etwas vorausschreibt. Das kann eben sein. Weil Gott weiss alles voraus. Die nächsten Verse, 21 bis 35, haben vor allem der Antiochus Epiphanes beschrieben. Das Horn, das kleine Horn, das aus diesen vier Hörnern rausgekommen ist, die Diadoche, die nach dem Alexander dem Grossen. Im Gegensatz zu dem kleinen Horn, das auf dem Kopf wächst, wo bereits 10 Hörner sind, das ist der Antichrist. Aber das kleine Horn aus einem von diesen vier Hörnern ist der Antiochus Epiphanes. Ein Typ auf einen Antichrist, einer, der sehr viel gemacht hat. Und wenn man jetzt Kapitel 11 liest, dann weiss man nicht ganz sicher, hört das da im Vers 35 auf. Oder sind die Verse 36 bis 45 auch noch Beschreibung vom Typ vom Antichrist. Aber wenn man es genau liest, merkt man, es gibt ein paar Stellen, das kann nicht sein. Ein paar Stellen, da ging es noch auf, aber anders nicht. Also diese Verse beziehen sich viel direkter auf den Antichrist direkt. Biblische Prophetie ist oft so, dass man nicht ganz klar unterscheiden wo geht es jetzt um etwas, was in der Nähe passiert und um etwas, was dann weiter weg passiert? Ist zum Beispiel mit dem tausendjährigen Reich und mit der Ewigkeit genau gleich. Also ich könnte euch jetzt nicht Vers für Vers genau klar auseinanderdividieren in den Propheten. Was bezieht sich auf das tausendjährige Reich und was ist denn für die Ewigkeit? Das sehen wir noch nicht ganz klar. Einige Verse scheinen klar. Wir haben ja auch schon Verse zitiert über Jesus Christus, wo er im gleichen Vers als Messias beschrieben wird, der für uns stirbt, und der König, der die ewige Würde wird tragen. Das ist dann für die Ewigkeit. Also Prophetie tut manchmal nachs und weiteren Wegs wirklich vermischen. Aber ich glaube, diese Grobaufteilung hier, die kommt ziemlich gut her an das, was uns das Kapitel 11 sagen will. Da reden wir jetzt heute vom Antichrist. Wo finden wir das Wort Antichrist? Wir finden es in der Bibel nur in zwei Büchern und erst noch in zwei ganz kleinen Büchern. Wir finden es im 1. und im 2. Johannesbrief. Das Wort Antichrist. Sonst kommt es nie vor. Der Johannes schreibt: Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind jetzt viele Antichristen aufgetreten. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Interessant. Die letzte Stunde dauert jetzt schon über 2000 Jahre. Also hier eine Stunde im übertragenen Sinn zu verstehen. Und es ist so, Endzeit hat angefangen mit Jesus Christus oder spätestens mit Pfingsten, mit der Geburt der Gemeinde. Dann hat die Endzeit angefangen. Wir sind jetzt am Ende der Endzeit. Wir kommen wirklich in die Zeit, wo man kann sagen kann, jetzt erfüllt sich eins nach dem anderen, was noch muss erfüllt sein. Das Volk Israel ist wieder in seinem Land. Ist ja unheimlich, dass das überhaupt passiert ist. 14. Mai 1948. Der David Ben-Gurion ruft den Staat Israel aus. Sie haben damals keine Armee gehabt. Sie sind erst gerade aus dem Zweiten Weltkrieg entronnen, ein paar. Zurück in ihrem Land. Praktisch waffenlos, 6 arabische Armeen haben sie angegriffen und den Krieg verloren. Wie kann man das? Mit 6 Armeen gegen ein Land verlieren, das noch gar keine Armee hat? Das ist nur ein Wunder möglich. Gott hat das geschenkt und er führt sein Volk zurück. Aber wir sind in der letzten Stunde. Der Antichrist wird kommen und jetzt schon sind Antichristen unterwegs. Ich sage mal 2. Geist vom Antichrist. Eins, eine Gefahr von aussen, wo ich schon etwas darüber geredet habe. Gender Mainstreaming. Das ist von mir aus gesehen ganz klar eine antichristliche Lehre. Es gibt zwar biologische Geschlechter, männlich und weiblich, aber du musst es halt soziologisch anschauen oder sozial, so wie du gerade fühlst, das bist, oder? Und wir haben ja gehört, es gibt etwa 60 verschiedene Beschreibungen von Geschlechtern, die gerade sein könntest. Eine verrückte Lehre, Hirn verbrannt. Ich begreife kaum, dass es Menschen gibt, die so etwas akzeptieren. Allein mit menschlicher Intelligenz sollte man merken, es ist ein fertiger Blödsinn. Aber man nimmt das auf. Und auf Facebook kannst du dein Geschlecht angeben, auf 60 verschiedene Arten. Das ist ja sensationell, oder? Das ist wirklich ein antichristlicher Geist, der macht Menschen kaputt. Das ist sein Ziel. Etwas von innen raus, das ist jetzt ganz modern unter den Gläubigen, soziales Evangelium. Das kommt ganz massiv. Ist an und für sich etwas Gutes. Ich bin nicht gegen soziale Werke. Ich bin auch nicht dafür, nicht dagegen, dass wir Gläubige nicht sollten gute Werke und sozial tätig sein. Überhaupt nicht. Das gehört dazu. Sicher auch viel passiert als Fehler in der Mission, dass man nur gerade das Evangelium hat gebracht und überhaupt keine soziale Hilfe. Das kann es ja nicht sein. Aber das soziale Evangelium will das Evangelium von Jesus Christus, das uns von den Sünden erlöst, ersetzen. Man darf nur noch missional tätig sein. Aber nicht mehr missionarisch. Missional heisst, du darfst Gutes tun und du darfst von Gott erzählen. Aber den Leuten sagen, sie glauben etwas Falsches, wenn sie nicht an der Lösung von Jesus Christus glauben. Das darfst du nicht. Also das soziale Evangelium ist eine Gefahr von innen raus, die kommt, die heute aufgejubelt wird. Manchmal zu Recht, es ist etwas Gutes, wir sollen gute Werke tun. Aber es wird das wahre Evangelium, der Lösung, die nur in Jesus Christus kann sein, verdrängen. Eine Gefahr von innen. Es sind Antichristen umeinander. Was ist er noch, der Antichrist? Das ist ganz klar ein Lügner. Er lügnet, dass Jesus der Christus ist. Ja, jeder kann auf seine Art selig werden. Nein, kann man eben nicht. Es gibt nur einen Weg, Jesus Christus. Der Antichrist lügnet das. Er lügnet übrigens auch Gott, der Vater. Sein Geist wirkt bereits, weil der Antichrist bekennt nicht, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist, der im Fleisch ist gekommen, als Mensch auf dieser Erde hat gelebt. Und das wird, seit er als Christus da ist, gelügnet. Dann hat Endzeit angefangen, dann hat der Geist vom Antichrist tatsächlich schon in dieser Welt Platz genommen. Und er ist natürlich ganz besonders ein Verführer. Und leider hat schon der Johannes in seinem zweiten Brief müssen schreiben, denn viele Verführer sind in die Welt hineingekommen, die nicht bekennen, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das ist der Verführer und der Antichrist. Wird ganz klar gegen Gott, gegen alles Göttliche sein. Der Antichrist. Interessant ist, dass er in der Bibel sehr viele verschiedene Namen hat. Man kann das vielleicht nicht bis zuhinterst lesen. Ich habe es trotzdem jetzt auf eine Folie genommen. Das sind einfach alle seine Namen, so wie er vorkommt in der Bibel. Eben nicht immer mit dem Namen Antichrist. Schon im 1. Mose kommt er vor. Der Same Satans, er wird dich in die Ferse stechen. Du wirst ihm den Kopf zertreten. Jesus wird Sieger sein. Der Same Satans, das kleine Horn im Daniel, der zukünftige Fürst im Daniel, der Verwüster im Daniel, ein König, der tut, was ihm beliebt, in der heutigen Daniel-Stelle. 5-mal im Alten Testament, 4-mal im Daniel-Buch. Da kommt der Antichrist vor. Der Mensch der Sünde, der Sohn des Verderbens, der Gesetzlose, aus dem 2. Thessalonicher, der Antichrist im 1. Johannes, das Tier aus dem Abgrund oder das Tier aus dem Meer in der Offenbarung. Nehmen für einen Antichrist. Anti heisst übrigens zwei Sachen. Es heisst einerseits gegen, er ist gegen Christus und er setzt sich an die Stelle von Christus. Er wird sagen, ich bin Gott. Es ist auch so, dass Satan schon immer versucht hat, alles, was Gott macht, noch zu machen. Und wenn der Antichrist wird kommen, dann wird man plötzlich eine neue Dreieinigkeit haben in der geistlichen Welt. Satan übernimmt die Rolle vom Vater, von Gott. Der Antichrist, der in der Offenbarung das Tier aus dem Meer genannt wird, aus dem Völkermeer, wird die Rolle vom Sohn übernehmen. Und genau so, wie Gott alle Macht in die Hände von seinem Sohn hat gelegt, wird Satan seine Macht in die Hände vom Antichrist legen. Der wird übernatürliche Macht haben. Und das wird Menschen verwirren. Weil sie werden sagen, der muss ja Gott sein, wenn er sonst Zeug machen kann, was er macht. Er wird Wunder können wirken. Und der falsche Prophet, das Tier aus der Erde, der wird ihm zur Seite stehen, quasi als Heiliger Geist. Er übernimmt so ein bisschen die Rolle, wird zwar als Mensch auftreten, er wird das Bild vom Antichrist in den Tempel stellen und dem Bild die Fähigkeit geben, zu reden. Das wird ja auch so etwas verrückt sein, eine Statue, die reden kann. Also die Menschen werden nur staunen, was da alles passiert. Und in dem allem sehen wir einfach Nachahmertätigkeit von Satan. Er macht alles nach, was Gott macht. Er macht auch eine falsche Dreieinigkeit, stellt er auf die Beine. Und seine Namen, die wir vorher gesehen haben, ist ebenfalls eine Nachahmung. Denn Christus hat auch viele Namen. Die kennen wir alle. Zählen nur ein paar auf, Lamm Gottes, Friedefürst, Immanuel, Erlöser, Messias, Spross Jakobs, Sohn Davids und so weiter. Und weil Christus mehrere Namen hat, nimmt der Antichrist auch mehrere Namen in Anspruch und will sich an die Stelle von Christus stellen. Und jetzt haben wir ganz interessante Sachen gelesen. Im Vers 36, er wird Götter von seinen Vätern nicht verehren. Also alles, was irgendwie Tradition hat, wird weggewischt. Auch das, was die Menschen bis jetzt haben geglaubt oder was sie sich daran haben orientiert, das muss weg. Inklusiv der Lieblingsgott oder die Sehnsucht der Frauen. Ist interessant formuliert. Wir kommen dann noch kurz drauf, aber erwartet da nicht eine klare Auslegung von mir als Mann. Überhaupt um gar keinen Gott wird er sich kümmern. Stattdessen wird er den Gott von den Festigen verehren. Ist jetzt das nicht ein Widerspruch? Wenn er sich um gar keinen Gott kümmert, wird er aber den Gott von den Festigen verehren. Wir sehen dann auch, wie sich dieser Widerspruch wahrscheinlich auflösen kann. Am Anfang haben wir ja hier gelesen, der König wird tun, was ihm beliebt. Er hat unbeschränkte Macht. Macht, was er will. Er wird sich erheben und gross tun gegen jeglichen Gott. Er wird sich um keinen kümmern und es wird ihm gelingen. Das ist das Verrückte. Er wird Gott auf die Seite stellen, sich selber als Gott erklären, spätestens in der Mitte der Trübsal. Es wird ihm gelingen. Menschen werden ihn anbeten. Wenn er das schafft, sehen wir auch noch. Aber es wird ihm gelingen, bis, geht eine Begrenzung, bis der Zorn vorüber ist. Das ist der Zorn Gottes. Der Antichrist führt den Zorn Gottes auf die Erde. Bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden. Gott wird alles das geschehen, was er beschlossen hat. Die Welt wird leider langsam gerichtsreif. Mit all diesen Sachen, die gegen Gott immer passieren, Gott wird dann mal ein Ende setzen und sein Gericht wird sich über die Welt ergießen. Der Antichrist wird jede Form von öffentlichem Gottesdienst, öffentlichem Zeugnis, öffentlicher Mission verbieten, unterdrücken. Das wird nicht mehr gehen. Ich gehe davon aus, dass die Gemeinde von Jesu Christi dann gar nicht mehr auf der Erde ist. Die noch wollen über Gott reden, das sind die 144'000 Juden, 12'000 aus jedem Stamm. Die zwei Zeugen, die aus dem Himmel zurückkommen und Jerusalem werden predigen die ganze Zeit, möglicherweise der Elia und der Henoch, weil das sind die zwei aus dem Alten Testament, die entrückt wurden und bis jetzt noch nicht gestorben. Und viele Bibelausleger sagen, die müssen auch auf der Erde sterben, weil in der Bibel heisst, jeder muss sterben und nachher ist das Gericht. Also die zwei kommen noch. Kann sein, dass das die zwei sind, das ist durchaus möglich. Und es wird Menschen geben, die sich aufgrund von diesem Zeugnis und von dieser ganzen Sache, die passiert, sich werden bekehren. Die werden als Märtyrer sterben. Sie werden verfolgt werden. Es darf niemand mehr an einen anderen Gott glauben, weder an den Gott von den Festigen oder an Antichrist selber. Aber eins wird der Antichrist nicht verhindern können. Die Untergrundkille wird blühen. Es wird viel Bekehrungen geben. Und es ist ganz interessant, das fällt mir auf, wenn ich die Offenbarung lese. Gott macht nicht einfach auf einen Klapp Schluss mit dieser Erde. Das könnte er und das wäre sein Recht. Dass er sagt, den Menschen, ihr habt jetzt lang genug Zeit gehabt und habt nicht wollen, jetzt ist fertig. Nein, er schickt Gericht. Und wenn ihr die Gerichte anschaut, die werden immer wie schlimmer. Am Anfang geht es noch so. Und dann könnten die Menschen merken, jetzt kommen die Gerichte. Wer die Roman gelesen hat, das Finale, der liest dort von einem Jod, der auf einer Internetseite veröffentlicht, was als nächstes Gericht kommt. Und sagt, wenn ihr das leset, dann müsstet ihr an Gott glauben, wenn ich da recht habe, weil es steht so in der Bibel. Als nächstes Gericht kommt das und das und das und das und das. Also wenn das kommt, dann solltet ihr nicht bekehren, weil dann wisst ihr, jetzt kommt es von Gott. Es ist ja so vorausgesagt, oder? Und das wird viele Menschen zum Glauben noch führen. Und es ist Gottes Ziel, mit seinen Gerichten die Menschheit noch zu sich zu ziehen. Das war schon immer das Ziel von den Gerichten. Warum hat er das Gericht voraussagen? Nicht, weil er brutal ist, sondern weil der Mensch hat wollen sagen, wenn ihr umkehrt, kommt das Gericht nicht. Wenn ihr Buß tut, bin ich gnädig. Aber wenn ihr nicht umkehrt, dann kommt das Gericht. Und dann ist es gekommen. Und die haben Gnade gefunden bei Gott. Und so macht er so am Ende der Weltgeschichte, dass er Gericht gestaffelt schickt, damit Menschen noch kehren können, die noch wollen. Und plötzlich lesen wir in der Offenbarung, dass sie nicht mehr wollen. Dass sie Gott, der die Gericht schickt, verfluchen. Irgendwann ist es spät. In einem Daniel-Kommentar von Stuart Olliott, in seinem Buch Unbestechlich, habe ich gelesen, Gottes Pflanzen gedeihen nicht in Gewächshäusern, sondern im Wind, Hagel, Schnee und brennender Hitze. Also wir müssen nicht erwarten, dass wenn wir an Gott glauben, dann läuft alles wie durch einen Anken oder dann sind wir auf Rosen bettet. Finde ich übrigens einen sehr zwiespältigen Ausdruck. Auf Rosen bettet möchte ich nicht sein, die haben Dornen. Als Christen haben wir es nicht einfach leicht. Niemand wird uns versprochen, wir hätten es dann einfach leichter oder es geht geringer. Aber wir haben die Hoffnung auf Vergebung und auf die Ewigkeit. Das dürfen wir haben. Wo seine Ablehnung jetzt da gegen die Götter von seinen Vätern, okay, das ist klar, nichts, was Tradition hat, wird er noch akzeptieren oder anerkennen. Der Lieblingsgott von den Frauen, das ist ein bisschen schwieriger, da müsst ihr jetzt alle Schwestern fragen hier, was ist denn euer Lieblingsgott oder was ist eure Sehnsucht? Und da gibt es auch in den Kommentaren die verschiedensten Antworten, die man lesen kann. Bei den Griechen sei das der Adonis. Der Adonis ist der Gott von der Schönheit und von der Vegetation. Und irgendwie hat es im griechischen Götterhimmel halt auch Streit und Kämpfe gegeben. Und der ist mal tot worden, ist aber dann auch wieder auferstanden. Aber als er so am Verblüten war, am Sterben, ist jeder Blutstropf, der am Boden fällt, der sei ein Rosenstrauch entstanden. Oder rote Rose, ja wunderbar. Der Lieblingsgott von den Frauen, vielleicht der Adonis, Schönheit, Vegetation, schöne Blumen. Ja, das haben Frauen noch gern. Aber ob es das ist, also ich weiss nicht. Bei den Ägyptern der Osiris, der Gott vom Jenseits, von den Toten, auch von der Auferstehung oder eben von der Fruchtbarkeit. Ja, das könnte auch noch so ein bisschen auf Frauen hinweisen, aber ich finde es schwach. Der MacArthur sagt noch etwas ganz anderes, das erstaunt mich völlig. Wir übernehmen das nicht unbedingt. Da steht, wahrscheinlich ist der Antichrist ein Homosexueller. Und die Frauen sehnen sich, haben Sehnsucht nach dem Mann, weil er der mächtigste von der Erde, er ist intelligenter, ist schöner, kann auftreten, hat Charisma und Charme. Aber die Frauen interessieren den Dreck. Ich weiss nicht, also das sind alles so Versuche von Erklärungen von Lieblingsgott der Frauen. Ich habe das Gefühl, es hat halt in der Bibel ab und zu noch Stellen, die können wir nicht erklären. Irgendwo wissen wir noch nicht so recht, was da gemeint ist. Aber eins ist ganz sicher. Alles, was bisher hat Gültigkeit hatte, wischt er weg. Die Werte werden auf den Kopf gestellt, das merken wir schon jetzt, da ist man schon dran. Alles, was böse ist, wird gut und was gut ist, wird schlecht. Das wird noch mehr verdreht. Er kümmert sich überhaupt gar keinen Gott. Und jetzt haben wir da noch einen von den Festigen. Und von dem wird gesagt, komischerweise, den seine Väter nicht kannten. Und in den Kommentaren kannst du noch lesen, das ist der Gott von der Festigen, das ist natürlich der Gott von der Macht. Ja, hey, das haben alle Väter gekannt. Macht hat jeder gekannt. Jeder will an die Macht. Wo da so hoch Karriere macht, politisch, da willst du Macht. Der Gott kennt man, der kann es nicht sein. Es ist irgendetwas anderes. Ich denke, der Antichrist wird 3,5 Jahre lang mal regieren. 7 Jahre im Ganzen. Den ersten 3,5 Jahre wird er den Menschen eine Ersatzreligion geben, weil er ist gescheit. Und er weiss, Menschen, die sind religiös. Wenn ihnen die Götter, die sie bis jetzt haben, wegnehmen, muss ihnen einen Ersatz geben. Wir akzeptieren sie noch nicht als Gott. Aber das ist mein Ziel. Ich will Gott werden. Aber ich muss ihnen etwas anderes geben. Etwas, das für Juden, Muslim, Christen, Hinduisten, Buddhisten, Agnostiker, Atheisten, Kommunisten, Sozialisten, irgendwie so ein bisschen annehmbar ist, akzeptierbar ist. Es muss für alle passen. Ein Gott von den Festigen, wo jedem seine Festung irgendwie drinnen Platz hat. Jedem sein Gedankengebäude, seine Weltanschauung, seine Festung, eben seine persönliche, die muss da Platz haben. Ein Gott von den Festigen. Wo jeder denkt, ja, da kann man sich darunter vereinigen. Nach 3,5 Jahren, wir haben es gelesen da, ist eine ganz eigenartige Auslegung, Der Antichrist wird ja irgendwann sterben und auferstehen. Das lesen wir in Offenbarung 13, Verse 2 bis 3. Er hat eine tödliche Wunde an seinem Kopf und von dem wird er wieder sich erholen. Man geht wirklich davon aus, dass die tödliche Wunde ihn wirklich auch tötet. Sonst wäre sie nicht tödlich gewesen. Und dann wird er auferstehen, in der Mitte der Trübsalszeit. Und jetzt sind die Menschen bereit, an ihn zu glauben. Wenn der aufersteht, dann ist er Gott. An den glauben wir. Und dann wird er sich in Tempo setzen und als Gott verehren. Und ich gehe mit dem Fruchtenbaum, mit dem Roger Liebi, einig, der Tempo wird wieder gebaut. Das ist übrigens unter den Gläubigen und unter den sehr umstrittene Sache. Viele sagen, nein, das hat der Antiochus Epiphanes gemacht und das bezieht sich dann eben auch auf den zurück. Der Tempel, der kommt nicht mehr. Ich denke, der kommt noch. Entweder erleben wir es noch, dass man den anfängt zu bauen, oder er wird in der ersten Hälfte der Trübsalszeit gebaut, wenn die Gemeinde entrückt ist. Weil es geht ja hier um den Zorn Gottes, oder? Es wird ihm gelingen, bis der Zorn vorüber ist. Gott wird seinen Zorn über die verdorbene Erde ergießen und nicht über seine Gemeinde. Weil er rettet vor dem Zorn Gottes. Also sind wir dann nicht mehr da. Da gehe ich stark davon aus. Und auch, dass der Tempel wieder gebaut wird. Er wird gelingen haben, bis der Zorn vorbei ist. Seine Zeit ist beschränkt. Und ich bin sehr dankbar, dass ich das darf sagen, dass das hier noch steht, bis der Zorn vorüber ist, denn was beschlossen ist, wird ausgeführt werden, am Ende vom Vers 36. Ja, er wird wütend, es wird eine schlimme Zeit sein. Ich möchte, dass niemand die Zeit überhaupt nur muss erleben. Ich kann mir auch vorstellen, dass Gläubige jetzt, die jetzt Verfolgung erleben, dass die das Gefühl haben, die Trübsalszeit ist angebrochen, das ist so schlimm. Wir werden umgebracht, alles wird uns weggenommen. Das kann ich mir gut vorstellen, aber die Trübsal da, die wird weltweit sein. Aber noch einmal kommen wir zum ganz grossen Thema vom Buch Daniel. Gott ist der Herr von der Geschichte. Er lässt das zu. Es gehört zu seinem Plan. Das, was kommt, es ist fast verrückt, das zu sagen, das lässt er so zu, weil die Welt wird gerichtsreif. Man hat Gott zu fest abgelehnt. Gott ist nach wie vor der Herr der Geschichte. Und jetzt lesen wir hier, dass der Antichrist umkommt, oder? Der König vom Süden wird gegen ihn kämpfen. Und der König des Nordens wird gegen ihn losstürmen. Das wäre übrigens einer von diesen Versen, der ganz klar zeigt, es kann nicht mehr der Antiochus Epiphanes sein, weil er ist ja der König des Nordens gewesen, ein Seleuzid. Also kann es nicht ihn sein, da hier. Der König vom Norden und vom Osten kommt gegen ihn, sie werden ihn überschwemmen, überfluten. Er wird gegen sie kämpfen. Und dann wird er sein Prachtzelt zwischen dem Meer und zwischen dem herrlichen Berg, zwischen dem Tempelberg zu Jerusalem aufstellen und dort wird er sein Ende finden und niemand wird ihm helfen. Im Thessalonicher Brief steht über sein Ende, er wird sich über alles erheben, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heisst, so dass er sich in den Tempel Gottes setzt. Und weiter unten im Thessalonicher Brief sagt er, Gott wird ihn mit dem Hauch von seinem Mund verzehren. Und ich denke, die zwei Stellen, die beschreiben jetzt das Gleiche. Der Thessalonicher Brief beschreibt das Ende der siebenjährigen Trübsalszeit. Da wird Christus, der Antichrist, mit dem Hauch von seinem Mund beseitigen. Aber hier kommt er durch eine Armee um, irgendwie. Das ist nach 3,5 Jahren und da wird er auferstehen und nachher als Gott noch können wirken. Und dann wird er die drei Könige hier, der vom Süden, der vom Norden und der vom Osten, die ihn angegriffen haben, die wird er ausreissen. Das sind eben die drei Hörner auf dem Tier mit diesen 10 Hörnern. Die drei wird er erledigen und dann werden die anderen 7 sich ihm unterwerfen. Bis dann wird die Erde offensichtlich in 10 Regionen organisiert sein. Und er wird dann der Oberste sein von allen. Da lesen wir die Mitte der Trübsalszeit. was aber auch in der Offenbarung beschrieben wird. Und interessant ist ja schon die Formulierung. Er ist noch nicht im Tempel. Er tut sein Prachtzelt zwischen dem Meer und dem herrlichen Berg errichten. Er ist noch nicht ganz in Jerusalem. Es ist noch nicht die Zeit, wo er sich in den Tempel setzt. Da fängt er den Tod, von dem wird er auferstehen und sich dann in den Tempel setzen. Und nach, wenn die 7 Jahre vorbei sind, dann wird er dann definitiv durch einen Hauch vom Mund von Christus vernichtet. Dann fängt er das statt, was der Thessalonicher Brief sagt. Dann gibt es dann auch keinen fremden Gott mehr, wenn wir das jetzt noch einmal anschauen, da hier. Er wird sich von Anfang an um keinen Gott kümmern. Er wird den Menschen noch einen geben, dass sie irgendetwas haben, weil er merkt, es ist noch zu früh, dass ich mehr als Gott hinzutun. Aber das wird in der Mitte der Trübsalszeit fertig sein, dann wird es gar keinen mehr geben und er wird quasi Gott sein. Ich möchte positiv abschließen. Es ist sehr tröstlich. Seine Zeit ist beschränkt. Gott hat alles im Griff. Und da lesen wir noch etwas ganz, ganz Eigenartiges. Im Vers 41. Er, der Antichrist, wird auch in das herrliche Land kommen, also nach Israel. Viele werden unterliegen, diese aber werden seiner Hand entfliehen. Edom, Moab und die vornehmsten der Ammoniter. Ammon, heute Rabat, Hauptstadt von Jordanien. Edom liegt im Süden vom Toten Meer, Moab Südosten und gerade nördlich anschliessend Amman. Wunderbar. Das Gebiet dort wird der Antichrist nicht können erobern. Das ist eigenartig. Also das ist etwas von dem, was wirklich zeigt, Gott ist Herr von der Geschichte. Der erobert die ganze Welt. Er beherrscht die ganze Welt. Aber Edom, Moab und Südjordanien nicht. Wieso nicht? Wegen Offenbarung 12. Die Frau und der Drache. Die Frau mit den 12 Sternen auf dem Haupt, das ist Israel. Sie gebiert den Sohn. Der Drache will ihn fressen, aber der wird entrückt in den Himmel. Jesus. Und Israels Volk Gottes flieht in die Wüste, die Gläubigen. Die werden nach Bosra und nach Petra flüchten. Die Städte sind im Gebiet von Moab, von Edom und von Jordanien. Und das Gebiet, der kann er nichts machen. Gott wird auf dieser Erde einen Ort parat haben für die, die wirklich an ihn glauben, wo sie herflüchten können und wo man nichts machen kann. Und da überschlösen sich Kommentatoren auch wieder und sagen, musst mal nach Petra gehen. Da hat es einen 1,5 Kilometer langen Weg zwischen 2 Felswänden. Da können höchstens 3 Soldaten nebeneinander laufen. Da kannst du niemanden angreifen, der dort hinten ist. Das geht gar nicht. Aber sie werden nicht einmal herkommen, nach dem, was die Bibel sagt. Der Antichrist kann das Gebiet nicht einnehmen. Ich meine, es wäre ja einfach, mit biologischen oder chemischen oder atomaren Waffen dort aufräumen. Aber das kann er nicht. Er kommt nicht her. Irgend aus einem Grund lässt ihn Gott nicht her. Er kann dort nichts machen. Gott lässt das Gebiet für die, die an ihn glauben, wo der Antichrist nicht herkommt. Es gibt eine Fluchtmöglichkeit. Das wird es geben. Und irgendwie gibt das mir Trost. Irgendwo wird Gott uns helfen in den schweren Zeiten. Wir lesen es im Hebräer 11 schon. Die einen haben Wunder erlebt von der Bewahrung, die anderen nicht. Sie sind als Märtyrer auf verschiedenste, schlimmste Arten gestorben. Aber sie haben Kraft bekommen, das zu erleiden und halt so zu sterben. Gott wird irgendwie helfen. Entweder, dass wir Kraft haben, um für seinen Namen zu sterben, oder dass wir einen Ort erreichen, wo der Antichrist nicht herkommt und wo wir bewahrt sind. Eins von beiden wird passieren. Die Gemeinde, wie gesagt, nach meinem Dafürhalten, ist in diesen schlimmen Zeiten weg. Aber die Gemeinde Christi erlebt jetzt schon und hat durch alle Jahrhunderte durch immer wieder Verfolgungen erlebt. Das hat es immer gegeben. Aber Gott ist dabei und er bewahrt. Und ich schließe mit dem Vers aus Daniel 12. Aber zu jener Zeit wird dein Volk gerettet werden, jeder, der sich in dem Buch eingeschrieben findet. Das ist ganz interessant. Nach dem Schweren, das der Daniel hat müssen hören, wie der Antichrist wütet und alles kaputt macht, Herrschaft an sich reisst, alles lästert, was nach Gott tönt. Jeder, dein Volk wird gerettet werden, jeder, der sich im Buch eingeschrieben findet. Ich glaube, es gibt keinen Zweifel, was es für ein Buch ist. Das Buch des Lebens des Lammes wird in der Offenbarung so gesagt. Jesus hat mal seinen Jüngern gesagt, habt nicht Freude, dass euch Dämonen untertan sind. Aber habt Freude, dass euch Namen im Buch vom Leben eingeschrieben sind. Und das ist meine Frage, mit der schließe ich heute ab. Bist du sicher, dass die Namen im Buch des Lebens steht? Wenn nicht sicher bist, mach das fest mit Gott. Bitt ihn um Vergebung. Komm zu ihm, gib ihm dein Leben, damit eingeschrieben bleibst im Buch des Lebens. Und damit nicht verloren gehst, wenn die schlimme Zeit kommt und die Weltzeit dann irgendeinmal zu Ende geht. Gott sorgt für sein Volk. Er hat es Daniel versprochen. Zu jener Zeit, wenn es am schlimmsten ist, ich werde dein Volk retten. Du musst dir nicht Sorgen machen. Also jeder, der im Buch eingeschrieben ist, die Bibel redet manchmal auch vom Überrest. Nicht einfach jeder, nur gerade weil er Jod ist. Aber jeder, der im Buch eingeschrieben ist, der wird gerettet werden. Wir dürfen auf Gott vertrauen, auch in den schweren Zeiten. Ich will noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Zusagen. Danke, dass wir dürfen wissen, dass du ein Gott bist, der gnädig ist, der will retten bis zuletzt. Und schenke, dass wir uns einfach klar werden darüber, dass es wichtig ist, dass unsere Namen im Buch des Lebens eingeschrieben sind. Danke, dass du jeden zuderlässt, der dich bittet. Dass du jeden akzeptierst, der Buss tut und zu dir kommt, sein Leben dir übergibt. Schenk, dass wir nicht das verpassen, sondern dass wir es tun und unser Leben in deine Hände legen. Hab Lob und Dank dafür. Amen.